Herzlich willkommen, liebe Z-Hoch 3 Community. Wir haben schon wieder einen neuen Monat, den Monat Juni, bekannt auch als Pride Month. Aktuell finden in vielen Städten Demos statt, Kulturveranstaltungen und Festivals für Vielfalt und für Gleichheit. Diversity ist die Überschrift, immer noch ein sehr aktuelles Thema, verbunden auch mit vielen Herausforderungen. Und da haben wir in der letzten Folge gemeinsam mit Lisa Salza von Amnesty International auch wertvolle Erkenntnisse herausgearbeitet im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen und dem Kulturkampf, den Trump gerade absolut heftig vorantreibt. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen und beschäftigen uns mal mit der Frage, erleben wir gerade einen richtigen Wertewandel oder ist es eher eine Gegenbewegung? Und ihr könnt euch vorstellen, wen ich mir heute als Unterstützung für diese Folge wieder mit reingeholt habe. Ich sage nur Hallo Klaus. Wir hatten uns ja letztes Mal schon mit Lisa gemeinsam über Diversity unterhalten, aber einer hat gefehlt, nämlich Eike. Hallo Eike, schön, dass du wieder mit uns dabei bist.
Hallo Miria, hallo Klaus, grüß euch.
Ja, lasst uns direkt einsteigen mit der Frage, die ich schon gesagt habe. Wie sieht's denn aus? Wie schätzt ihr es ein? Ist es ein Wertewandel oder eine Gegenbewegung? Ich denke, Eike, die Frage geht direkt an dich, weil du hattest bisher noch gar keinen Gesprächsstoff und Zeit zu diesem Thema. Und fang doch mal an, bitte.
Ja, das Interessante ist, dass wir über Diversity seit dem Antritt von Donald Trump wieder sehr viel geredet haben, weil Trump, das Erste, was er getan hat, ist, dass er auf dieses Diversity-Thema geht, weil er sich ja tatsächlich in einem Kulturkampf befindet gegen diese linksliberalen Versifften und so weiter. Und das Erste, was zum Amtsantritt von Trump bekannt wurde, ist, dass es für Firmen, für ausländische Firmen in den USA schwieriger wird, weil man gerne Diversity-Standards zurückfahren möchte, weil Diversity in Unternehmen ausgehöhlt wird, so war die Nachrichtenlage. Und man hat dann von deutscher Seite sofort wahrnehmen können, oder auch aus europäischer Seite, alle Unternehmen werden in der nächsten Zeit Diversity-Bemühungen zurückfahren. Und jetzt haben wir so ein paar Monate, sind ins Land gegangen. Und ich habe gestern gehört, dass die SAP jetzt diese Diversity-Maßnahmen in Frage gestellt hat in Hinblick auf Trump und USA und dass jetzt aber die Diversity-Maßnahmen dann doch wieder verstärkt werden. Also es gibt so ein ziemlich albernes Hin und Her, hat man das Gefühl. Also man äußert sich so ein bisschen oder man verhält sich ein bisschen nach der politischen Großwetterlage, lässt Trump erstmal poltern und glaubt dann aber im nächsten Schritt, die Diversity-Maßnahmen durchzusetzen. Also das Thema ist auf der Agenda und weswegen ist das eigentlich auf der Agenda? Weswegen kommt Trump sofort damit und weswegen reagieren die Unternehmen und weswegen orientieren sich die Unternehmen jetzt gerade wieder um? Weil gerade auch ein Unternehmen wie SAP hier bei mir um die Ecke natürlich extrem divers aufgestellt ist. Also ich glaube über 100 unterschiedliche Nationen,
ne? Ja, wenn ich dich da unterbrechen darf, mir geht es wirklich konkret darum,
nicht vorbeikommen, dass wir Vielfalt zulassen müssen, Vielfalt zulassen wollen und dass dieses Thema seit längerer Zeit gesetzt ist. Deswegen sage ich, ja, Diversity ist ein großer Wertewandel in den letzten Jahren, der sehr vieles verändert hat, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir irgendwann dann ideale Diversity-Bedingungen erreicht haben. Aber wir können davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren über dieses Thema reden werden. Und letzter Punkt von mir, Diversity ist jetzt, wenn man sich genau die letzten 20 Jahre und auch Frauenbewegung und so weiter anschaut, Diversity ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte, die auch Donald Trump nicht brechen wird.
Angrenzend an den Megatrend, den das Institut für Trend- und Zukunftsforschung ja auch immer mit auf der Hauptfolie mit platziert, Familie 2.0, wenn ich dich richtig verstehe. Da sagen wir ja auch immer, es wird immer vielfältiger, immer bunter und die ganzen Lebensmodelle und wie man auch in der Familie zusammenlebt, werden tendenziell mehr Patchwork-Families, gleichgeschlechtliche Ehen, Zusammenschlüsse, wie auch immer und vieles mehr. Ist es so richtig zusammengefasst oder noch, sag mal lieber, ergänzt?
Ja, wir werden an Diversity auch bis ins Familienleben hinein, das wird sich nicht mehr ändern. Das müssen wir wahrnehmen, wenn wir auf die Realität schauen wollen. Auch heute ist es immer noch so zahlenmäßig, dass sozusagen die Mama, Papa, zwei Kinder, Ehe immer noch das Standardmodell ist. Aber wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, hat sich das enorm verändert. Und wir gehen heute deswegen Diversity, wegen diesem großen Wertewandelprozess, auch von einer anderen Familiendefinition aus. Also wenn man mit jungen Leuten über Familie redet, dann sagen die gerne auch, Familie ist dort, wo ich ungefragt an den Kühlschrank gehen darf. Also ne, das ist so, die Familie mache ich mir selbst. Und Familie ist keine Blutsverwandtschaft und wie auch immer. Also auch da sind wir, auch in Deutschland in den letzten Jahren, auch diverser, vielfältiger geworden.
Vielleicht hilft es, wenn wir nochmal unterscheiden, worüber wir da eigentlich reden, bei dieser ganzen Diversity. Also ich habe das Gefühl, jetzt nicht unter uns dreien, aber insgesamt wird in dieser Diskussion alles Mögliche zusammengeworfen. Ne? Den einen geht's ums Gendern und das mag dem einen oder anderen auf die Nerven gehen, dass wir jetzt von Mitarbeitenden sprechen müssen. Und dann dieses Woke, was der Eike schon angesprochen hat, das jetzt als Kampfbegriff von Trump und anderen verwendet wird, die Cancel Culture. Also da sind ja meistens Minderheiten nach einem durchaus sehr unterschiedlichen Kriterium, werden irgendwelche Menschengruppen als Minderheit definiert oder sind es tatsächlich? Und es geht, wenn ich es richtig verstehe, bei Vielfalt letztendlich ja um Gleichberechtigung aller Menschen jeglicher Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Orientierung und so weiter. Und insofern ist neben diesem ganz kleinkarierten sprachliches Gendern, ja oder nein, muss in der Stellenanzeige jetzt MWD stehen, hat uns das jetzt weitergeholfen oder nicht, geht es natürlich um diese riesengroßen Themen. Und da würde ich Eikes These, dass wir noch Jahrhunderte mit diesem Trend uns beschäftigen werden, absolut unterschreiben. Wir haben den angefangen mit der Abschaffung der Sklaverei, dann ging es weiter über die Gleichberechtigung der Frau. Und wir werden dann wahrscheinlich noch in 100 Jahren, je nachdem auf welchem Teil der Erde, noch immer über Menschenrechte, Toleranz und solche Dinge sprechen, ob die nun wirklich für alle gelten. Ja, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung beginnt mit, alle Menschen sind gleich geschaffen, aber das galt natürlich nur für weiße Männer. Also wir haben verschiedene Unterscheidungskriterien, wo die eine Seite sich über die andere Seite erhebt und sagt, wir sind besser, wir sind mehr, wir kommen als erstes dran, America first, und ihr seid die, über die andere bestimmen. Wir reden also letztendlich über Machtverhältnisse. Und wenn an denen gerüttelt wird, dann dauert das manchmal Jahrzehnte und manchmal Jahrhunderte. Und das scheint mir diese spannende Geschichte bei allem hin und her. Jeder Trend erzeugt seinen Gegentrend. Wird es sich aber an diesen großen Entwicklungen, glaube ich, das ist eine begründbare Hoffnung, wird sich nichts ändern. Es geht in Richtung Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Und das ist das, warum das Thema so riesig ist.
Mir einfach auch wichtig ist, nochmal hervorzuheben, ist, dass Diversity ein Generationenthema ist und deshalb auch auf keinen Fall aus meiner Sicht irgendwie trendabhängig sein sollte.
Ja, das ist ja, glaube ich, kein Widerspruch. Also wenn wir Trends als langfristige Entwicklung verstehen und nicht als kurzfristige Modeerscheinung, die man mal schick findet und mal nicht. Mal fahre ich mit beim Christopher Street Day, dann wieder nicht. Mal habe ich eine Regenbogenfahne um mein Logo gemacht, dann wieder nicht. Das ist das, was die Unternehmen gerade im Moment vorführen. Das ist natürlich nicht die Vorstellung von langfristigen Entwicklungen. Ja.
Also ich kann euch mal ein Zitat vorlesen aus einem Buch von 2006 von Christopher Leslie Brown. Das Buch heißt Moral Capital. Und er sagt dort zur Sklaverei: Der organisierte Kampf gegen die Sklaverei war nicht unvermeidlich, sondern ungewöhnlich. Er war keine automatische Folge des moralischen und kulturellen Fortschritts, sondern eine historische Ausnahme. Also der formuliert das sehr defensiv und sagt, Das hätte auch genauso gut schief gehen können. Und es war nicht klar, wann wir den Punkt erreicht haben, wo wir sagen können, wir sind eine wirklich vielfältige Gesellschaft. Da braucht es viele Zufälle. Da braucht es auch, und das kann man in der Geschichte der Sklaverei sehr schön nachverfolgen, da braucht es Persönlichkeiten, die beim Thema Sklaverei schon im 18. Jahrhundert aufgestanden sind und gesagt haben, das geht so nicht. Wir müssen das ändern. Sklaverei ist für unsere Gesellschaft inakzeptabel. Aber du kannst nicht davon ausgehen, wenn du einen großen Wertewandeltrend hast, dass denn irgendjemand ausruft an irgendeinem Flecken auf der Welt und dass das dann passiert. Ne? Sondern es ist auch eher ein Prozess, wo sehr viele Zufälle stattfinden, sehr viele Zufälle wahrgenommen werden müssen und wo das Ergebnis zunächst nicht klar ist. Aber wenn man sich längere historische Bezüge anschaut, längere historische Verläufe, merkt man, dass wir in den letzten Jahren beim Thema Diversity weitergekommen sind und so eine moralisches Bedürfnis nach Veränderung, das steckt Leute an. Und so hat es wohl auch bei der Abschaffung der Sklaverei viele Leute angesteckt. Nur der Prozess, bis wir wirklich im Großen und Ganzen aus dem Zeitalter der Sklaverei raus waren, hat 200 Jahre gedauert. Ne?
Du hast eben gesagt, dass, oder zitiert, das sei auch irgendwie zufällig passiert. Es hätte auch nicht passieren können. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher. Also, dass es auf der einen Seite nicht per Knopfdruck von irgendjemandem erlassen wird, ja. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit, es ist nur zufällig passiert und es hätte auch nicht passieren können. Also,
ja, er meint mit zufällig, dass irgendwo auf der Welt jemand aufsteht und sagt, das müssen wir ändern und ich trete jetzt dafür ein. Und ich, ne? Also er hat das ist ein bisschen eine zugespitzte Formulierung. Ich trete jetzt dafür ein. Das heißt aber nicht, dass ich ausgehen kann, wenn der jetzt dafür eintritt und wenn es ein einflussreicher Politiker ist, der dafür eintritt, dass wir das in 5 Jahren durchgesetzt haben. Und da müsste man mal so genauer in die Genese dieser Ende der Sklaverei, müsste man mal genauer reingucken. Das ist wirklich, wie ich eben sagte, ein Prozess gewesen, der sich mehr oder weniger über 200 Jahre vollzogen hat, aber wo man gemerkt hat, dass ab einem bestimmten Moment viele Agenten in der Gesellschaft, viele relevante Handlungsträger in der Gesellschaft genau in diese Richtung gedacht haben. Nur kannst du nicht davon ausgehen, dass es dann nach 15 Jahren abgeschlossen ist. Ne?
Also wir haben auf der einen Seite es mit einer moralischen Dimension zu tun. Darüber, glaube ich, kann man nicht streiten. Das reicht aber nicht, so verstehe ich das jetzt jedenfalls. Also dass wir jetzt sagen, oh, das ist aber böse mit der Sklaverei oder... Und deswegen kommt die Menschheit zur Erkenntnis, dass man das besser lässt. Wobei ein bisschen schon. Also ich glaube, wenn dir die Argumente ausgehen für Rassismus und andere Formen der Diskriminierung, wenn du einfach blank dastehst und sagst, was soll ich denn als Grund angeben, warum irgendwie... Und wenn dir dann da nichts einfällt, glaube ich schon, dass das dann irgendwann auch schwierig wird, solche unmoralischen Positionen zu halten. Aber der zweite Aspekt, auf den ich hinaus will, ist, dass es irgendwann eben auch diese Unterscheidung dysfunktional werden und dass Gesellschaften dann, wenn sie feststellen, das hilft uns irgendwie gar nicht mehr weiter, dass sie dann eben auch diese Dinge verändern. Also Sklaverei war möglicherweise über einige hundert Jahre sehr lukrativ und vielleicht sogar, weiß ich nicht, notwendig, um diese ganzen Dinge von Zuckerrohr und Baumwoll und weiß nicht was alles. Dann hat man aber irgendwann die industrielle Revolution gehabt, da hat man festgestellt, wir müssen nicht millionenfach menschliche Arbeitskraft irgendwie aus einem anderen Kontinent herschleppen, die dann mit geringster Lebenserwartung irgendwie dann wieder ersetzt werden müssen. Das können die Maschinen eigentlich viel besser. Ich mache es jetzt ein bisschen polemisch, ja. Und dann haben wir vielleicht auch irgendwann festgestellt, dass das mit dem Rollenbild von Mann und Frau auch inzwischen eigentlich dysfunktional ist, ja. Die eine Hälfte der Menschheit irgendwie von wichtigen Positionen auszuschließen, diese Intelligenz und diese Talente nicht zu nutzen in Unternehmen, ist einfach dumm, ist einfach dysfunktional. Also fängt man an und sagt, komm, wir hören mal auf mit diesem, Frauen können das nicht und Frauen sollen das nicht. So, das, und jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz und dann werden wir möglicherweise nochmal ganz anders drauf gucken und sagen, was ist denn das für ein blöder Unterschied zwischen Mann und Frau, ob ChatGPT oder Claude, ob ich die mit er oder sie anrede, ist doch überhaupt völlig irrelevant. Ja.
Was du sagst, das ist ja der Klassiker einfach. Noch mehr die Vorteile, die so ein Thema auch mitbringt, klarer sichtbar machen, erlebbar machen. Und am besten ist es ja immer, wenn man selber wirklich erlebt. Und genauso ist es auch in der Wirtschaftswelt. Diversity wird so gern gefeiert, aber so richtig investiert wird, finde ich, da nicht so oft, mal ganz provokativ gesagt. Und ich finde, wir sollten das Thema einfach mal aus dieser CSR-Ecke rausholen und mal schauen, wie wir das zum Wirtschaftsfaktor einfach auch mitmachen können, zu einem Produktivitätsfaktor. Und da würde mich bei euch interessieren, was nehmt ihr da hierzu in der Unternehmenswelt wahr? Weil Diversity in der Wirtschaftswelt bringt ja auch so viele Vorteile, wo ich gar nicht so weit ausholen muss, um eigentlich das mal klar präsent zu machen, dass es wert ist.
Vielleicht ein Zweischritt. Also ob es sich rechnet, das aktiv zu fördern, das wäre für mich der zweite Schritt. Das wahrscheinlich ja, aber kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen. Aber umgekehrt, es wird sehr plausibel, dass es sich nicht rechnet, einzelne Minderheiten nicht teilhaben zu lassen. Also wenn ich jetzt als internationale Großbank sagen würde, ich stelle keine Homosexuellen ein, dann verzichte ich auf ganz, ganz viele High Potentials, die ich dann nicht kriege. Und dann ist ziemlich schnell klar, dass das vollkommen unsinnig ist. Ja? Warum sollte das ein Unternehmen tun? Nicht ökonomisch begründbar jedenfalls.
Und das der zweite Schritt, hol mich nochmal ab.
Also der erste wäre tatsächlich, alle zuzulassen, niemanden auszuschließen, niemanden zu diskriminieren. Einfach damit ich das volle Potenzial aller Menschen ausschöpfen kann. Für mein Unternehmen ganz blöd, betriebswirtschaftlich. Und der zweite Schritt wäre, dass ich jetzt tatsächlich aktiv fördere, also mit Strategien und mit Initiativen, dass die Frauenquote steigt oder dass wir mehr Diversity in einzelnen Teams haben. Das wäre der zweite Schritt.
Also ich finde schon, dass wir angrenzend an das, was du gesagt hast, das schon ein bisschen greifbarer machen können in Form von Erfolgen, weil auch ein gutes Beispiel ist dafür der Innovationsgrad, weil so verschiedene Perspektiven bringen den Fortschritt und helfen dabei, Lösungen zu finden. Und bei so einem Kreativitätsprozess, da ist Reibung auch gut und Homogenität ist bequem und aber parallel halt auch ideenarm. Und da finde ich, ist Diversity ein ganz wertvoller Hebel, um den Innovationsgeist hochzuhalten.
Ja, ich habe gesagt, das ist plausibel. Ich habe aber nun leider keine Statistik, die das belegen kann. Die gibt es womöglich, wenn du willst.
Ich habe eine.
Aber ja, es ist plausibel.
Ich habe eine. Ich lege sie in die Show Notes. Boston Consulting Group macht Diversity oder spricht über Diversity, hat eine Studie gemacht und bis zu 19% mehr Innovationsumsatz werden möglich, wenn ich die Organisation möglichst vielseitig zusammensetzt. Jetzt arbeitet euch mal rein, wie die Studie zusammengekommen ist, etc. Lässt natürlich immer viel Platz für Diskussion. Aber die Richtung ist auf jeden Fall mal, denke ich, zu unterstreichen und glaubhaft auch dargestellt, dass man damit auch letzten Endes mehr Umsatz machen kann.
Also dann lass uns doch mal darüber reden. Also ich, für mich erklärt sich das schon auch relativ einfach und logisch. Klaus hat es eben damit angesetzt, dass er sagte, hey, es ist doch nur vernünftig, dass ich niemanden ausgrenze und damit für mein Unternehmen die berühmten Silos überhaupt nicht aufkommen lasse oder die Silos zerstöre und dass ich möglichst vielfältige Modelle habe mit möglichst vielfältigen Mitarbeitern. Und diese Idee, dass Diversity wirklich so ein Trigger für Innovationshandeln sein kann, das haben wir ja in den letzten Jahren, da gibt es ja wirklich ganz viele Studien, das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja nicht verheimlichen. Also da Boston Consulting bis McKinsey haben viele dazu geforscht und immer festgestellt, dass es tatsächlich so ist, indem ich eine diverse Kultur in meinem Unternehmen etabliere, das heißt auch eine diverse Führung in Unternehmen habe, passiert Folgendes, dass wir auch Managementprozesse entwickeln, wo niemand ausgegrenzt wird und wo wir out of the box denken und wo wir uns klar machen, dass wir alte Silo-Denken, also die Männer in der Führung und so auflösen müssen. Und insofern ist natürlich dann Diversity meines Erachtens, also wenn du mich jetzt in einem anderen Kontext fragen würdest, was sind denn so die 3, 4, 5 Trigger für Innovation in der Wirtschaft der Zukunft, würde ich immer wieder sagen, Diversity. Und Diversity handeln aber das bitte nicht so als so ein Blümchen auf dem Kuchen. Wir haben ja auch diverse aufgestellt, haben diverse Führungen, sondern ganz klar, man kann mit diversen Instrumenten, dass man die Führung vielfältiger macht, dass man in Prozessen immer Vielfalt als ganz zentrales Element benutzt, wird man tatsächlich, du hast ja jetzt eine erste Zahl genannt, ich hätte auch noch ein paar Zahlen, werden Unternehmen tatsächlich diverser und werden innovativer.
Ich habe noch 2 Gedankengänge dazu, die ich gern platzieren würde. Das eine ist dieses Thema Einheitsdenken vermeiden. Da gibt es ja auch zahllose, ich sage jetzt auch bewusst mal negative Beispiele, wo in Marketingkampagnen den Einheitsbrei einfach wirklich Marketing-Fails stattgefunden haben. Und parallel erfolgreich sieht man dieses Thema Diversität, was das auch nach vorne katapultieren kann, an Erfolgen im Startup-Bereich, wo Leute sich häufig zusammenfinden mit völlig unterschiedlichen Hintergründen und dann was Tolles, Erfolgreiches draus generieren. Beispiele gibt es da aus meiner Sicht wirklich genügend. Aber was mich beschäftigt, wo ich gerne auch mal bei euch reinhören würde, ist, jetzt ticken wir da, glaube ich, wie ich es rausgehört habe, relativ gleich. Und wir sagen, Unterschiedlichkeit, Diversität ist schon gut, schadet nicht. Aber Vielfalt allein, das bringt ja wenig. Du hattest vorher gesagt, Klaus, auch Partizipation ein wichtiges Thema. Wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Da braucht es ja mehr wie jetzt nur Vielfalt im Unternehmen. Wie messen wir Teilhabe? Du hattest Partizipation gesagt. Das eine ist ja Vielfalt in einer Organisation zu ermöglichen und zusammenzustellen. Aber jetzt sind wir da und das muss ja auch gelebt werden. Dazu braucht es ja noch viel mehr. Wie Genderquoten, wie du zum Beispiel gesagt hast vorher. Wie können wir Teilhabe leben oder vielleicht auch messbar machen? Wie kann ich das fördern? Also Vielfalt ohne Stimme bringt ja nichts. Ich bin provokativ gerade, aber mir reicht es nicht, dass wir einfach sagen, ja, Vielfalt im Unternehmen. Punkt.
Nee, das würde mir auch nicht reichen. Es ist dann natürlich eine Floskel. Trotzdem kann ich jetzt nicht aus dem Stand sagen, wie man das messen, quantifizieren, evaluieren könnte. Bin ich nicht der Fachmann für. Aber wie man es leben könnte, ich glaube, auf der einen Seite setze ich einfach auf bestimmte Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten. Was gab es am Anfang? Einen Aufschrei irgendwie bei der Einführung der sogenannten Homo-Ehe. Ich glaube, darüber regen sich inzwischen, also würde ich mal sagen, 90% der Menschen eigentlich nicht mehr auf. Meine Güte, ja, das ist doch jetzt durch das Thema, das ist normal. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit vielen anderen Aspekten auf dieser Ebene dann auch so geht. Jetzt, dass in den Anzeigen MWD steht, glaube ich, ist jetzt auch kein Aufreger mehr. Das heißt nicht, dass jetzt alle Themen durch sind, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Und das andere, was ich mir vorstelle, dass es schon noch dazu kommt, ist dieses, es reicht nicht nur auf diese betriebswirtschaftlichen Nutzenüberlegungen zu gucken, sondern Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, also es braucht, glaube ich, schon auch diesen Pathos und dieses große Appellieren daran, dass Leute, ey, das sind deine Brüder und deine Schwestern und das ist das Selbstverständnis von der Welt, dass du auf die zugehst und zwar nicht mit diesem Gefühl, ich bin was Besseres. Also, wie soll ich das sagen? Ja, dieses große gesellschaftliche Projekt, wir sind alle gleich und das macht uns auch zu Menschen, ist eigentlich etwas, was noch nicht selbstverständlich ist, aber eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Also ich sehe das im Unternehmen überhaupt nicht bisher. Ich finde auch, dass das einer der Hauptgründe ist, was du gerade sagst, warum Unternehmen auf dem halben Weg stehen bleiben. Quote trifft auf Kultur. Man wird einer Quote gerecht und setzt noch die Marketingabteilung auf das ganze Thema. Aber das wirklich auch in der Organisation, was du gerade gesagt hast, der etwas blumige We Are Family-Gedanke und jeder kann zu Wort kommen. Da braucht es ja wirklich auch in der Unternehmenskultur eine Anpassung, auch mit Methodik und mit Struktur noch unterstrichen. Und ich sehe das auch aus eigener Erfahrung in meinen beratenden Tätigkeiten, wenn es immer darum geht, wie kommen Innovationsprozesse zustande, wie entsteht Neues in einem Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht nicht mehr dasselbe Erfolgsrezept, wie es mal war vor 10 Jahren, sondern wie können unterschiedlichste Gedankengänge eingefangen werden und dann auch bestmöglich und effizient gefiltert. Da ist noch ein großer Weg zu gehen jetzt als Beispiel. Und ich gebe dem Ganzen nochmal die Überschrift Unternehmenskultur. Muss auch mit höchster Sensibilität aus meiner Sicht angepasst werden.
Also ein ganz wichtiger Schritt in diese Richtung, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, ist natürlich, dass du Diversity einfach auch auf der Führungsebene installieren musst. Also du musst das top-down machen. Mhm. Dafür gibt es auch Studien, die das beobachtet haben. Ich beziehe mich hier auf eine McKinsey-Studie, Delivering Through Diversity 2018. Und daraus geht hervor, dass Unternehmen, die zu 25% mit der stärksten kulturellen größten kulturellen Diversitätsindex auf der Führungsebene unterwegs sind, eine 33% höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu den profitabelsten Unternehmen der Branche zu gehören. Also das sind doch die Zahlen, die wir da erwarten, ne? Also wenn du anfängst, top-down Diversity in der Führung zu etablieren, dadurch wirst du tatsächlich auch umsatzstärker beziehungsweise innovationsstärker. Jetzt kann man diese Studien natürlich in Zweifel ziehen, aber davon gibt es ganz viele und die zeigen, du musst es in der Unternehmenskultur machen und die muss von oben top-down gedacht werden und da muss Diversity ganz vorne im Vordergrund stehen und dann wirst du innovativer und umsatzstärker.
Ja, das ist total spannend und auch voll meine Überzeugung, was du sagst, weil letzten Endes kann man festhalten, Diversity erfordert ein anderes Leadership-Verhalten. Und da geht es mehr darum, zu moderieren, anstatt zu dominieren. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, auch in traditionsreichen Unternehmen, wo ja tendenziell auch viele klassische Führungsbilder immer noch
Also vielleicht auch ganz wichtig noch, sind. Da müssen wir dann aber auch mal unterscheiden. Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt alles divers. Das ist ja das, so, wo dann so von konservative Seite die Vorbehalte dann tatsächlich auch zurechtkommen. Ne? Wichtig ist, dass es vor allen Dingen kulturelle Vielfalt in Unternehmen, so ist es in den meisten Studien gemessen worden, dass kulturelle Vielfalt in Unternehmen unmittelbar auf Innovationstätigkeit wirkt. Und es gibt Vielfaltsindikatoren wie Alter und Geschlecht, wo das auch untersucht worden ist. Und diese Indikatoren wirken weniger direkt auf Innovation. Also es geht schon auch um dieses Thema der kulturellen Vielfalt im Unternehmen.
Und auch in dem Zusammenhang darum, mit Spannungen oder Unterschieden und Konflikten umzugehen und die auch letzten Endes für sich zu nutzen im positiven Sinne. Stichwort Emotional Leadership, wenn wir jetzt bei Führung bleiben, aber das ist ja wirklich eigentlich das ganze Arbeitsumfeld und jeden Menschen, der Teil der entsprechenden Organisation ist, ja, darauf aufzubauen und zu leben.
Also für mich heißt das, du musst, wenn du diese kulturelle Diversität auf jeden Fall ganz nach vorne stellst im Unternehmen, heißt es, dass du zulassen musst, dass dieses Unternehmen wirklich wie ein Organismus lebt, pulst und sich jeden Tag verändert und du musst immer wieder die Möglichkeit suchen, dass sich diese Unternehmen selbst in Frage stellen, selbst falsifizieren, selbst neue Aspekte reinlassen. Und damit sind wir ja mit dieser Diversitätsidee ganz, ganz vorne, wenn wir bei solchen Themen wie kann man denn überhaupt in der heutigen Welt Innovation noch schaffen? indem du dich als Unternehmen immer in Frage stellst und versuchst, von außen bereichern zu lassen. Also die Bereicherung kann nicht nur intern in der Innovationsabteilung irgendwie erforscht werden im Reagenzglas, sondern du musst Leute reinlassen, du musst Impulse reinlassen, du musst auch Irritationen bewusst in Kauf nehmen, du musst dich bewusst, weil das ist ja unser Geschäft als Trend- und Zukunftsforscher, du musst dich durch neue Sachen idealerweise auch irritieren lassen, durch neue Eindrücke, und dann hast du eine große Chance, dass du innovativere Produkte herstellst, auch in den nächsten Jahren, dass du dich damit zukunftsfähig machst.
Und die auch letzten Endes für sich zu nutzen im positiven Sinne. Stichwort Emotional Leadership, wenn wir jetzt bei Führung bleiben, aber das ist ja wirklich eigentlich das ganze Arbeitsumfeld und jeden Menschen, der Teil der entsprechenden Organisation ist, darauf aufzubauen und
naja,
zu leben.
Du siehst es im Moment tatsächlich angesichts von Fachkräftemangel, dass die Leute stärker eine Wahl haben, als es früher so war. Sie können sich in der Regel, wer heute in dem naturwissenschaftlichen Bereich guten Abschluss macht, kann sich in der Industrie aussuchen, wo er hingeht. Und der achtet natürlich darauf, dass er sich als in seinem Job als Homosexueller nicht mehr verstecken muss. Und was wir auch feststellen, das haben wir jetzt in unserer aktuellen Lebensstilstudie festgestellt, dass diese Vielfalt gerade von jungen Leuten ja auch so weit gedacht wird, dass die, das geht bis in die Beziehung, bis in Beziehungsthemen hinein, ne? Wenn da junge Leute, Gen Z, die es meines Erachtens ja gar nicht gibt, aber das sind so die Leute, so, die jetzt 20 und älter sind. Nee, die sind ja älter. Also wenn man die heute fragt, wie sie sich selbst geschlechtlich zuordnen und wie sie ihre Beziehung definieren als homosexuell oder heterosexuell, guckt euch da mal aktuelle Zahlen an, da sieht man, dass gerade die jungen Leute ganz lange davor oder immer länger davor zurückschrecken, diese klare Zuordnung zu machen. Und ich bin definitiv in einer heterosexuellen. Nee, da ist in den letzten Jahren, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, aber da ist sehr viel aufgemacht worden und viele Leute experimentieren auch mit ihrer Zuordnung, ob sie jetzt heterosexuell oder homosexuell, also sie definieren sich, ist ja auch in der Diskussion ein wichtiger Begriff, als non-binär. Und das wird immer, weil es möglich ist, dringt es auch immer stärker in unsere Gesellschaft vor und dringt auch immer stärker in Unternehmen vor. Und wer dieses Thema im Moment auch schon lange positiv aufgreift, ist die Werbung. Guck mal, Fernsehwerbung, mache ich auch nicht so oft, habe ich letztens aber mal wieder gedacht. Da ist diese Idee einer vielfältigen Gesellschaft, die wirkt schon umgesetzt. In einem Bierspot oder sei es in einem Autospot, Happy People, die alle sehr bunt miteinander sind. Ne? Da ist es schon umgesetzt und da sage ich aber, okay, damit kannst du Werbung machen, weil du dann ein breites Spektrum an Menschen auch ansprichst. In der Gesellschaft selbst sollten wir jetzt hier, wenn wir dieses Thema hier aufmachen heute, aber auch schon darüber reden, dass wir noch nicht in diesem Diversity-Paradies leben, weil der homosexuellen Beauftragte der Stadt Berlin nach wie vor Angst haben muss, wenn er mit seinem Partner Händchen haltend in Berlin in der Gegend rumgeht. So, ne?
Du Klaus, wie würdest du das einschätzen, von den Führungskräften her? Wo stehen wir da? Sind die mit dem Thema eigentlich überfordert oder sind die auch schon ausgebildet? Da glaube ich, jetzt bist du kein HRler, aber von den Vorlesungen und Themen und so kenne ich dich auch ein bisschen. Mir wäre da mal deine Meinung wichtig.
Ja, ich habe tatsächlich gerade mich erinnert an eine Szene von vor ein paar Wochen, die mir sehr zu denken gegeben hat. Und zwar ich habe ein Seminar zusammen mit einem erfahrenen Coach, Organisationsentwickler gegeben, der auch ein weißer deutscher Mann war und auch Ü40. Und dann wurde uns von einer Studentin eine 20-minütige, sehr, sehr kritische Gegenvorlesung gehalten. Wir seien als weiße Männer überhaupt nicht in der Lage, Diese Vielfalt, die kulturelle Vielfalt, die der Eike eben gesagt hat, die könnten wir aufgrund unserer Biografie überhaupt nicht haben. Wir könnten nicht wissen, wie es sich anfühlt, Migrant zu sein. Wir könnten nicht wissen, wie es sich anfühlt, Frau zu sein und so weiter und so weiter. Und das hat mir tatsächlich zu denken, zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, solange natürlich die meisten Unternehmensvorstände männlich weiß sind, wird es sehr schwierig. Ich bilde mir ein, ich habe das jetzt reflektiert und habe deswegen immer noch den blinden Fleck, aber er ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden. Und da die meisten Vorstände solche Gegenvorlesungen wahrscheinlich nicht an den Kopf geworfen bekommen, haben die wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, über ihre blinden Flecken diesbezüglich, dass sie tatsächlich ihre Privilegien, die sie erworben haben, ohne was dafür getan zu haben, qua Geburt, nicht reflektieren und deswegen auch nicht sehen können, wie andere Teile der Belegschaft das mit der kulturellen Vielfalt in den Führungsebenen vermutlich noch nicht so weit her ist.
Und da sind wir ja auch beim Stichwort Employer Branding. Und wie kann ich mich als Unternehmen eigentlich meiner Belegschaft oder potenziellen Mitarbeitern gegenüber attraktiv machen? Und ich, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so der Wunsch ist, alle unter Gleichgesinnten und alle eine Soße und wir denken alles Gleiche und ganz hohe Komfortzone, sondern ich mache es jetzt mal an der Gen Z fest. Die lieben ja auch das Thema Diversität, unterschiedliche Rollen und Vielfalt und mögen sowas auch nicht nur in ihrer eigenen Generationenbubble, sondern finden es auch mal gut, sich mit einem alten weißen Mann zu konfrontieren und auch mal sich auszutauschen auf unterschiedlichste Art. Da fällt euch bestimmt auch noch was anderes ein zum Thema Employer Branding, wo das Thema Vielfalt, Diversity doch wirklich ein toller Wettbewerbsfaktor ist.
Vielleicht noch eine Idee von meiner Seite. Ich finde Diversity in Unternehmen wirklich wichtig und glaube, dass das ein Innovationstrigger ist. Ich denke aber auch, dass wir Diversity ein bisschen weiter noch denken können. Ich glaube, dass das, was wir machen als Trend- und Zukunftsforscher, indem wir die Leute seit 25 Jahren versuchen, in Unternehmen darin zu schulen, nicht nur undivers nur auf die Gegenwart zu gucken, sondern in die Vergangenheit lenken, aber vor allen Dingen in die Zukunft und ihnen sagen, fangt mal bitte auch an, wenn ihr wirklich divers denkend sein wollt, macht euch mal klar, dass es nicht nur um den Umsatz bis übermorgen geht, sondern dass Diversity auch heißt, in unterschiedlichen Zukünften zu denken. Also nicht nur in der Gegenwart zu verharren. Und deswegen sehe ich ja dieses antizipationsfähig zu werden als Unternehmen, das, was wir tun in der Trend- und Zukunftsforschung. Wir sagen, wir möchten, dass ihr antizipationsfähig werdet, denkt in Szenarien, denkt in Zukünften. Das halte ich auch für ein wichtiges Teil von einer Diversity-Strategie in Unternehmen.
Ja, und diese Vielfalt, die du gerade beschrieben hast, das ist ja auch das, was diese Vielfalt am Arbeitsplatz auch, ich sage jetzt nicht sich wünschen, aber nicht als negativ empfinden, sondern wo die eine ganz offene und auch positive Einstellung dafür haben und es überhaupt kein Blogger ist, sondern ganz im Gegenteil, sich im Arbeitsalltag einfach auch bemerkbar macht und zum eigenen Lebensstil in vielen Fällen passt.
Ich finde das Stichwort, was der Eike gerade gesagt hat, mit dem Non-Binären eigentlich total anregend, in dem Sinne, dass wir da aus einem Schwarz-Weiß-Denken rauskommen, wenn wir das tatsächlich mal ernst nehmen. Also es kann nur entweder oder geben und dass eigentlich die Vielfalt in dem Non-Binären, in dem Nicht-Schwarz-Weiß-Denken liegt, auch übertragbar auf andere Themen und nicht nur Mann und Frau. Und wenn wir aber uns sehen, und dann sind wir wieder bei diesem Jahrhundertthema, also wir haben irgendwann erkannt, dass es einen fließenden Unterschied, wenn überhaupt, gibt zwischen Tier und Mensch. Und wir werden demnächst erkennen, dass der Unterschied zwischen Mensch und Maschine immer fließender wird. Und wenn jetzt auch noch der Unterschied zwischen Mann und Frau sich auflöst in Wohlgefallenen, ist die Identität tatsächlich fundamental erschüttert, könnten die einen sagen, die deswegen jetzt ja auch wieder sagen, also gut, zurück zu den zwei Geschlechtern und alles andere war ein Irrweg, ist natürlich Also was will ich sagen? Das Non-Binäre ist eigentlich das Potenzial für die Zukunft, für die Vielfalt und so weiter, weil es auch unser ganzes Denken, das ist ja wirklich noch dieses, öffnet plötzlich, ja. Es kann ein sowohl als auch geben oder ein drittes, ja. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen A oder B, nee, ich nehme C. Und da ist, glaube ich, das, was du mit Innovationspotenzial angesprochen hast, unendlich groß. Raus aus dem binären Denken.
Da kann man die provokative These aufstellen, wenn wir uns eigentlich gegen Vielfalt entscheiden. Entscheiden wir uns gegen Zukunftsfähigkeit?
Natürlich. Das ist, wenn du über Diversity in Regionen, ich hatte jetzt ein Projekt, wo es um eine bestimmte Region ging in Ostdeutschland, wenn man da darüber nachdenkt, wie soll denn hier die Zukunft aussehen angesichts des demografischen Wandels, da gibt es nur ein großes Thema, Zuzug ermöglichen und eine Willkommenskultur für die nächsten Jahre schaffen. Das ist aber ein großes politisches Thema. Weswegen ist es ein großes politisches Thema? Weil du in Ostdeutschland ein Drittel Bevölkerung der Menschen hast, die eben nicht an Diversity glaubt. Und da herrscht ja der Gedanke vor, es ist nicht genug für alle da und wir können nicht alle, sozusagen, wir können Vielfalt nicht zulassen. Wir müssen gucken, dass wir hier oben in der Gegend unseren Job haben und wir wollen niemanden reinlassen. Und da ist im Bereich Diversity noch sehr viel zu arbeiten. Diese Regionen oder auch viele Regionen in Deutschland werden ohne Zuzug nicht überleben. Da gehört schon mal vor allen Dingen auch das Pflegethema dazu. Die brauchen neue Arbeitskräfte. So. Und wie kriegen wir diese Regionen jetzt divers gemacht, ne? Wo die Rechtspopulisten sagen, es ist nicht genug da, nicht genug Arbeit, nicht genug Wohnraum. Und wir würden sagen, natürlich ist genug da, aber wir müssen, wenn wir der Diversity zulassen, werden wir hier auch in dieser Region XY, werden wir wieder mehr Bürger haben als weniger. Ne? Und also auch auf diesen Ebenen sind wir beim Diversity-Thema mittlerweile auch schon angekommen.
Ja, und alle reden. Ich finde es einfach paradox, weil alle reden immer über Innovation, aber kaum jemand fragt, welche Menschen und welche Strukturen fördern das Thema heutzutage mit dem Blick nach vorne eigentlich. Weil ich finde, da ist wirklich eine Anpassung, ein Umdenken in den meisten Unternehmen angesagt, wo ich mir unter anderem auch Diversity nochmal ganz anders zunutze machen kann. Ihr merkt, das Thema lässt mich nicht ganz los, aber ich sehe da auch tagtäglich in meinen Projekten das Potenzial, ja. Sag mal, habt ihr dazu irgendwie auch einen Buchtipp? Wir sind so langsam am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ich habe euch jetzt gar nicht vorgewarnt. Wir haben immer wieder mal Buchtipps. Für mich war klar, dass ich heute keinen Buchtipp unseren Zuhörern an die Hand geben werde, sondern wir können darüber lesen, sprechen, aber letzten Endes geht es für mich aus meiner Sicht zu erleben. Und wir haben den Pride Month und ich kann nur eine Bitte, einen Wunsch aussprechen. Macht euch den mal zunutze, egal was für eine Einstellung ihr zu dem ganzen Thema habt. Sucht euch mal eine Veranstaltung raus, die sich für Vielfalt und für Gleichheit einsetzt. Geht da mal hin, nehmt euch die Zeit und schaut, was da passiert, auch im Miteinander. Und sammelt eure eigene Erfahrung, öffnet euch und schaut mal, was...
Also ich finde eine wichtige Quelle für mich, die kann ich hier gerade nennen, ein sehr schöner, sehr kluger Aufsatz aus dem Hause Fraunhofer Institut. Hört sich nach heftiger Wissenschaftlichkeit an, ist aber, kann man schon gut lesen. Der Text, der ist auch im Netz frei zugänglich, heißt Systemische Resilienz, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Einsichten aus der Innovationsforschung. Und da spielt Diversity eine ganz wichtige Rolle. Also systemische Relevanz,
Einsichten
aus der Innovationsforschung. Florian Roth, Philipp Warnke, Pianissen und so weiter. Wir tun es in die Shownotes.
Klaus, ich weiß nicht, was du hast, aber auch meine letzte Frage noch. passt noch als zweiten Teil zu dem Thema, was hast du, wie läuft eigentlich deine Petition oder eure Petition?
Sie ist angelaufen, sie hat jetzt noch nicht die Resonanz, die wir uns alle gewünscht hätten, aber es wird morgen ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung und in den Stuttgarter Nachrichten erscheinen, ein großer Artikel über dieses studentische Projekt und die Petition. Da bin ich sehr gespannt und dann wird das alles fleißig verlinkt und die Petition können wir auch gerne mal in die Shownotes setzen. Es ist eine super Erfahrung, glaube ich, für alle, die mit aufgesetzt haben und entwickelt haben und auch zum, auch wenn die jetzt nicht die 50.000 Unterschriften bekommt, hat sie trotzdem was bewirkt. Also allein bei denen, die da mitgemacht haben, auf jeden Fall.
Okay, was wir noch mit reinmachen werden, es gibt so viel Zahlenmaterial. Eike, du hast was mit reingebracht, ich auch, und wirklich wertvolle Studien, wo wir wirklich auch mal die Shownotes diesmal füllen können zum Reinlesen. Und was bleibt uns als übergeordnete Klammer? Diversity ist ein Thema, wo wir gesagt haben, Zukunftsthema, es geht gar nicht mehr drum, ob es weggeht, es ist Teil von was ganz Großem und lang Anhaltendem, sondern es geht vielmehr darum, auch wie wir uns das zunutze machen, dieses Thema Vielfalt und wer, welche Organisationen, wenn wir jetzt auf die Unternehmenswelt zu sprechen kommen, davon profitieren bewusst und wer sie auch ignoriert. Und genauso ist es auch für uns als Gesellschaft. Und da nochmal ein Appell. Guckt es euch an und fühlt selber die Vorteile, die wir heute beispielhaft auch immer wieder aufgezeigt haben. Ich gucke auf die Uhr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt für heute? Ansonsten machen wir Schluss. Ich gehe gleich mal zur Kaffeemaschine. Ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt, aber habt ihr noch irgendwas? Nein, dann sage ich tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Es war wieder sehr lebhaft und facettenreich mit euch zwei. Vielen Dank für eure Argumente und den Austausch, den wir zusammen hatten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jupp, tschüss.
Ciao.